Axel.
Hallo, so. Guten Morgen, Antonia.
Hören
Morgen,
Philipp. Hören wir uns alle jetzt?
Ich höre euch sehr gut.
Prima. Ach, das ist schön. Ja, wie schön, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr hört, wir sind heute zu dritt. Wir haben einen Gast. Und zwar haben wir es in der letzten Folge angekündigt, dass wir zu einem besonderen Thema gerne jemanden einladen würden, der richtig Ahnung hat und nicht nur so rumlabert wie wir.
Na.
Und ich begrüße ganz herzlich Axel Hirschfeld vom Komitee gegen den Vogelmord. Und ich freue mich, dass du da bist, Axel. Hallo.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Wunderbar.
Ich freue mich auch.
Und Antonia, du kannst ja kurz sagen, ich kenne den Axel auch. Wir haben auch schon zusammen gedreht in Frankreich. Das war sehr schön. Der Film über den Ortolan damals. Aber Antonia, du kennst den Axel ja schon viel länger. Sag doch mal ein, zwei Worte. Woher kennt ihr euch?
Ja, also ich kenne den Axel schon seit 2009 oder 2010. Vielleicht sogar habe ich davor hier und da auch schon mal was gehört. Aber ich glaube, 2009, 2010 sind wir in Kontakt getreten. Da habe ich einen Film gemacht über den Haustierwahn, also über Haustiere in Deutschland und auch den illegalen Handel von Haustieren. Und es war damals wirklich sehr schwer, oder wir haben sehr viel Recherche betrieben im Netz und auch anderweitig, um Fälle aufzudecken, wo vor allen Dingen, es ging viel um Reptilien und auch um Vögel natürlich, um zu schauen, was können wir da aufdecken. Und da muss ich wirklich sagen, Axel, nochmal vielen Dank, da hast du mir, ich glaube, wirklich am meisten geholfen. Ihr wart damals schon total in diesen Fällen drin, vor allen Dingen innerhalb von Deutschland, nicht nur im Ausland, sondern auch in Deutschland selber. Und so habe ich dich kennengelernt und dann haben wir auch diesen Film sozusagen machen können. Und ich bin seitdem großer, großer Fan von euch, muss ich wirklich sagen.
Danke, ja, sehr nett, ja. Aber nicht dafür, ne? Also wir haben den Film ja auch gesehen und wir waren ja auch sehr, sehr froh, dass das Thema damals auch mal in eine breite Öffentlichkeit getragen worden ist. Eben weil auch gerade im Artenschutzvollzug in Deutschland ja auch einiges im Argen liegt und sowas auch immer ein bisschen dazu beiträgt, Druck auszuüben auf die Leute, die was falsch machen.
Ja, und ich finde es vielleicht, weil wir gerade ganz kurz bei dem Thema sind, auch echt wichtig zu sagen, dass alles, was wir heute besprechen, und es wird ins Ausland gehen, natürlich durchaus auch in Deutschland anwendbar ist. Erschreckenderweise immer noch mit bestimmten Tieren, bestimmten Vögeln. Und da würde ich dann auch nochmal gerne drauf eingehen. Aber vielleicht machen wir das auch heute schon. Vielleicht gibt es ja da auch schon ein paar Sachen, die du uns erzählen kannst. Aber ich halte es immer für wichtig zu sagen, in Deutschland selber passiert auch noch ganz schön viel Scheiße.
Auf jeden Fall, ja. Wir haben gestern Nachmittag habe ich hier noch einen Hinweis reinbekommen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wo das ist, weil wir waren ja noch nicht da und wollen den Täter ja auch nicht verscheuchen. Da geht es halt um einen Greifvogelfänger, der Geflügel hält, dort einen Habichtfangkorb aufgestellt hat. Da werden wir wahrscheinlich dann am Wochenende hinfahren und ja schauen, ob das wirklich so ausschaut, wie der Hinweisgeber da gesagt hat.
Ich muss da mal ganz kurz reingehen, weil ich glaube, ich habe in einem Halbsatz gesagt, Axel vom Komitee gegen den Vogelmord, aber Menschen, die noch nie davon gehört haben, ganz kurz zur Einführung, wir haben jetzt Dinge gehört wie Habicht, Fangkorb, Artenschutz und so weiter. Axel, sag doch mal in einem Satz kurz, was macht ihr eigentlich? Also das Komitee gegen den Vogelmord, was ist das?
Ja, das Komitee gegen den Vogelmord ist in erster Linie natürlich ein Vogelschutzverband. Wir sind 1975 ist der Verein gegründet worden, also deshalb auch der Name, also im Zuge als die Umweltbewegung in Deutschland ja auch in Gang kam. Heute wird man vielleicht sich nochmal Gedanken machen mit dem Namen, aber der Name ist immerhin bis heute Programm. Und unsere Hauptaktivitäten beziehen sich eben auf den Schutz von Zugvögeln, vor allen Dingen vor Verfolgung, illegaler und legaler Verfolgung auf den Zugwegen. Aber wie eben schon erwähnt, wir machen natürlich auch Aktionen und Kampagnen hier für den Vogelschutz in Deutschland.
Dazu kommen wir Später. Ich habe dir ja schon oder vorab so eine grobe Struktur von unserem Podcast geschickt und wir versuchen mal, den so grob einzuhalten, auch mit dir als Gast, was ich eigentlich ganz spannend finde, weil wir fangen ja eigentlich immer morgens an mit so einer ganz einfachen, mit einem einfachen Einstieg, wir nennen das immer Morgenreport und erzählen uns, was wir schon für Vögel gesehen haben. Und ich lebe ja mehrheitlich in Brandenburg inzwischen, wir haben uns hier einen alten Hof umgebaut und Antonia lebt in Köln, ziemlich zentral und dadurch haben wir beide natürlich ganz verschiedene Vögel vor unserer Haustür, was immer sehr, sehr schön und spannend ist. Und ich würde mal ganz kurz als erstes Antonia fragen, was du heute für Vögel auf deinem Balkon gesehen hast.
Ja, also ich bin sehr zufrieden mit meiner Balkonsituation momentan. Ich habe es geschafft, naja gut, okay, das ist jetzt übertrieben, aber es kommen wieder viele, viele Vögelchen. Ich habe ganz viele Meisen und Spieglitze und die Sittiche kommen auch. Ich habe aber auch mächtig aufgestockt und hier ein wildes Futtersammelsurium aufgehangen und bin wieder richtig in den Wintervorbereitungen hier. Und möchte dazu noch eine kleine Anekdote erzählen, wenn ich darf.
Na klar.
Darf ich?
Ja, bitte.
Also gestern bin ich mit der Klasse meiner Tochter, die ist jetzt in der dritten Klasse, waren wir hier im Park vor meiner Tür sozusagen, waren wir Vögel beobachten. Die Lehrerin hatte mich angesprochen und gefragt, ob ich das nicht machen will. Und also es war wirklich wieder eine Freude zu sehen, wie Kinder reagieren auf Tiere, auf Vögel. Und wir hatten da, ich glaube, das waren fast 20 Kinder und die sind alle total ausgerastet und fanden es super gut. Wir haben auch die Sittiche hier, die sind natürlich schön und grün und groß und vor allen Dingen auch laut. Aber das war wirklich super schön, das zu sehen. Und ich möchte auch nochmal allen, die Kinder haben und diesen Podcast hören, ans Herz legen, rauszugehen und mit den Kindern Vögel zu beobachten oder zu suchen sozusagen, ohne sie zu stören. Aber einfach mit allen Sinnen einfach rauszugehen und zu gucken, was es gibt. Und gestern, passend zu der Folge über den Höckerschwan, kam dann auch, als wir vor einem kleinen Busch standen, ein Rotkehlchen und hat sich vor unsere Nase hingesetzt und die ganzen Kinder angeguckt und gesungen. Das muss man nicht mal
vorstellen.
Nein, das war so süß. Ich glaube, er hat so wahrscheinlich... Wahrscheinlich hat der gesagt, haut mal ab, ihr nervt mega ab, weil hier ist mein Revier. Aber es war so süß. Alle Kinder sind ausgerastet und standen da. Niemand hat mir was gesagt.
Also ach, süß.
Es war wirklich wunderbar.
Ach toll.
Ja.
Das ist schön.
War toll.
Axel, du bist in... Ach so.
Du hast auch Kinder, oder Axel? Du hast doch auch Kinder.
Ja, ich habe zwei Töchter. Die sind jetzt schon... Ja, Flügge geworden jetzt gerade.
Um mal im Vogelsprech zu bleiben.
Mögen ja, die genau, Vögel?
Genau. Ja, die mögen schon Vögel. Also die eine mehr als die andere. Aber also beide sind natürlich, also ich kann mich auch erinnern, ich habe mich damals in dem Alter auch nicht besonders viel dafür interessiert, was mein Vater beruflich gemacht hat. Ja, also die eine, wenn sie mal gut drauf ist, dann sagt sie, guck mal Papa, ein Rotmilan und so. Und dann weiß sie auch, ich freue mich. Aber in der Regel ist das schon oft so, dass sie dann halt auch innerlich, manchmal auch äußerlich mit den Augen rollen und sagen, ja, jetzt mal gut, Papa. Ne? Fahr mal und pass auf die Straße auf und so weiter. Also, aber ist okay. Es wird respektiert. Das reicht mir.
Das kenne ich. Ich habe ja keine Kinder, aber mein Freund, mit dem ich ja auch schon lange Jahre zusammen bin, der inzwischen auch heimlich, glaube ich, Vögel mag. So, du kennst das vielleicht, wenn man dann so Leute erwischt, wie sie auf einmal Dinge sagen, die sie vor Jahren nie gesagt hätten. So, das erfahre ich total. Aber Stichwort Autofahren. Ich bin da ja auch echt hart. Also man fährt so über Land und dann auf einmal so, ah, oh, guck mal da, Rotmilan oder oh, da ein Mäusebussard oder so. Und dann rastet der immer aus, weil ich natürlich offen scheinbar nicht mehr auf die Straße achte, was Quatsch ist, weil ich sehe ja aus dem Augenwinkel, ob das ein Rotmilan oder ein Schwarzmilan ist. Ich sag dann immer nur so, als wäre das ein Riesending für mich. Aber nein, Quatsch. Aber ich weiß, was deine, ich weiß, was deine Tochter meint, wenn sie sagt, pass mal auf die Straße auf.
Ja, das fing aber schon im Führerschein an. Also mein Fahrlehrer hat damals auch, glaube ich, schon gesagt, Axel, also Rotmilane, Rotkehlchen, alles okay, aber rote Ampeln, Junge, ne? Also,
sehr gut, sehr gut.
Das ist gut.
Ach, wie aber ich würde gerne auch wissen, da haben wir ja noch nie drüber geredet, Axel, beobachtest du denn Vögel? Also bist du jemand, der jetzt irgendwas aufhängt und dann dich erfreust an den Singvögeln zum Beispiel auch?
Ja, also ich bin schon ein Orni in dem Sinne. Also das ist ja auch keine, ich sehe das ja auch weniger als Aktivität oder sowas. Das ist ja ein Zustand, das ist ja ein Dauerzustand. Man kann es ja nicht abstellen in was weiß ich für einer Situation. Man redet gerade ein ganz, ganz wichtiges Gespräch, keine Ahnung, mit der Frau oder und im Hintergrund. Man muss sich eigentlich auf dieses Gespräch konzentrieren und im Hintergrund fliegt dann eben doch irgendwie gerade ein Sperber vorbei. Und da muss man sich echt beherrschen, dass man das nicht laut ausspricht, weil halt...
Das
ist halt, man kann es nicht abstellen, ne?
Ich weiß, was du meinst, ja.
Hast du ganz, ganz schön gesagt, ja, finde ich. Das ist
total.
Ein Zustand.
Absolut. Aber es ist auch Übung, finde ich, dass dann während dieses wichtigen Gesprächs, meinetwegen, das kann ja auch auf dem Wochenmarkt mit einer fremden Person sein oder so, jemand, der nicht weiß, dass man so crazy ist, ne? Das dann so runterzuschlucken und so für sich ganz alleine den ganzen Tag dran zu freuen, dass man da gerade für 2 Sekunden einen Sperber gesehen hat, oder?
Genau, das ist halt die Kunst dann wirklich eben, weil die meisten Leute denken, ey, hör mal, okay, wunderbar, aber die interessiert es halt dann eben nicht so und dann nimmt man es für sich mit.
Ja.
Und manchmal muss man sich halt auf die Zunge beißen, dass man dann halt nicht laut aufschreit, je nachdem, was es ist.
Sag mal, hast du heute schon Vögel gesehen auf dem Weg zur Arbeit? Du bist in Bonn, oder?
Ja, also ich wohne auf einem kleineren Dorf in der Nähe von Bonn und fahre also jeden Morgen entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto zur Arbeit. Das kommt dann halt immer drauf an. Mit dem Fahrrad fahre ich immer schön durch den Kottenforst morgens hier. Das ist ja so ein großes Waldgebiet hier direkt an Bonn anschließend. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Da sieht man halt die klassischen Waldvogelarten. Wenn man Glück halt hat, auch mal ein paar Spechte. Hier bei uns gibt es im Kottenforst wirklich fast alle Spechtarten.
Ui.
Oh, toll.
Mittelspecht, Schwarzspecht, Buntspecht, Grünspecht, ab und zu auch mal ein Grauspecht, aber das ist schon schwer. Das ist also, was das angeht. Und wenn ich mit dem Auto fahre, das sind dann halt eher so die größeren Arten, ne, die man eben mal so aus dem Augenwinkel mitnimmt. Also Rabenkrähe, Ringeltaube, Stare hatte ich heute Morgen auf der Leitung. Mäusebussard allerdings war der, zählt der, wenn der auf der Autobahn totgefahren ist? Oder
ach
zählt
Gott.
Der lag schon vorgestern da. Also den habe ich, also als Art zählt man den halt mit, aber ansonsten, das war es eigentlich jetzt hier.
Ach, das ist aber viel.
Ja, aus dem Büro raus, da haben wir ein paar Futterhäuschen hier auf unserem Bürobalkon stehen. Da sind jetzt auch Kohlmeisen und Ringeltauben kommen.
Pelikane, Vogelstrauß.
Ja. Nee, vor ein paar Wochen hat der Kollege hier auch Fotos gemacht. Das war hier die Sensation im Büro. Kam tatsächlich ein Sperber und hat hier eine von den Ringeltauben geschlagen.
Beim Fressen quasi an eurer Futterstelle?
Ja, genau. Und ich glaube, die Glasscheibe hat dem Sperber noch ein bisschen geholfen. aber der saß dann da auf dieser Ringeltaube und der war halt genauso groß wie die Taube. Das war wirklich ein Massaker.
Ich wollte gerade sagen, ist das denn ein typisches Beutetier vom Sperber?
Also typisch bestimmt nicht, aber gut, Sperbermännchen, da gibt es ja diesen massiven Größenunterschied, Sperbermännchen schon mal gar nicht, die schaffen das nicht. Aber ein Sperberweibchen, was verzweifelt ist und Glück hat, schafft es dann schon.
Für unsere Hörer einmal kurz, das Sperberweibchen ist nämlich größer als das Männchen, was ja untypisch ist in der Tierwelt allgemein. Und das ist immer so ein Beispiel dafür, dass das... das sieht man eben aber auch dann ganz gut, wenn man einen Sperber erkennt. Also das Sperbermännchen ist überraschend klein, aber fängt dafür oft überraschend große Vögel, muss ich sagen.
Ja, auch das Weibchen. Also das ist schon eine unglaubliche Leistung, muss man ja wirklich sagen.
Also das ist teilweise eine Überleitung zu meinem kurzen Morgenreport, weil ich habe heute tatsächlich, wer hätte das gedacht, mein erster Vogel war heute ein Sperber. Also ja, hatte ich auch noch nie. Dass ich so, also normalerweise erzähle ich Antonia auch immer irgendwas von Spatzen. Also ich habe viele Feldsperlinge hier auf dem Land, das ist ganz schön. Stare sowieso. Und im Sommer auch, Axel, für dich, um dich mal neidisch zu machen. Ich habe einen Pirol im Garten und ich habe...
einen eigenen Hauspirol?
Ja, der Hauspirol, ja.
Da bin ich jetzt aber echt neidisch.
Ja, Also es ist jetzt auch kein Garten, der jetzt so ein kleiner Doppelhaushälfte-Garten, der 3 Quadratmeter groß ist. Es ist ein relativ langgezogenes Grundstück und da ist hinten so eine Baumgruppe. Es ist vom Haus schon so seine guten 50 Meter entfernt. Aber hier im Dorf lebt der Pirol und macht immer gut auf sich aufmerksam. Und das ist natürlich, bin ich sehr stolz drauf. Aber jetzt rede ich vom Pirol, obwohl heute ein regnerischer Tag ist und der Pirol bestimmt irgendwo gerade in der Sonne sitzt, wenn er es denn geschafft hat, dort anzukommen, wo er hin wollte. Aber
wo wir vielleicht auch beim Thema wären.
Ja, sofort.
Ich muss
kurz zu Ende.
Überleitung über Überleitung.
Irgendwas. Genau, eine Überleitung. Aber ganz kurz zu Ende. Mein Morgenreport, tatsächlich blicke ich heute aus dem Fenster und es sitzt ein Sperber im strömenden Regen auf dem Dach eines Stallgebäudes. Und in dieser Position habe ich ihn auch noch nicht oft gesehen, muss ich sagen. Also man sieht den Sperber oft irgendwie von Hecke zu Hecke huschen oder wie auch immer. Oder wenn die anderen Singvögel auf ihn aufmerksam machen und sozusagen warnen oder aufgeregt sind. Oder im Sommer, die Schwalben sind dann ja auch immer aufgeregt und laut. Aber heute saß er im strömenden Regen auf einem Dachfirst. Aber soll vorkommen. Und es kann auch sein, dass die Leute langsam anfangen, hier ringsherum wieder ihre Vogelhäuschen aufzubauen. Und der natürlich genau guckt, wer da so zu Besuch kommt, ne?
Ja, war das denn ein Weibchen oder ein Männchen jetzt?
Es war ein Weibchen.
Aha, okay. Da achte ich mal drauf. Mhm. Ja, du, aber ich sehe hier kaum Greifvögel, außer Mäusebussa, der am Stadtwald, aber hier in der Innenstadt in Köln, muss ich sagen, sehe ich kaum Greifvögel. Nee, also doch, ich habe schon mal einen Habicht in Köln gesehen und es hat auch übrigens einen Habicht bei meinen Eltern im Garten, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, eine Taube, auch eine Ringeltaube sozusagen erwischt und saß dann auf dem Boden und hat gemütlich diese Taube gerupft und überall waren Federn im Garten, lagen da wirklich noch, hat die auch wirklich da sozusagen angefressen und dann mitgenommen. Und das finde ich super interessant und schön, dass wir drüber reden, weil ist es wirklich so, Axel, vielleicht weißt du das oder Philipp, dass wenn ein Habicht eine Taube, also eine Ringeltaube, schlägt oder fängt?
Ja, man sagt tötet.
Tötet, genau. Tötet.
Ja, oder, schlagen und so, das geht dann schon wieder so Richtung Jäger-Euphemismus.
Ja, nee, das mache ich nicht.
Das wollen wir nicht.
Also auf jeden Fall, wenn er die gegriffen hat, und ich hatte das Gefühl, dass der nicht mehr genug Kraft hatte, hochzukommen mit der Taube. Weil der hat schon gemerkt, dass da Leute, wir rannten eben zum Fenster und alle standen da und waren völlig perplex. Sind ja große Tiere. Also das ist vor 10 Jahren gewesen. Und ich hatte das Gefühl, dass er mit der Taube nicht mehr wegkommt. Kann das sein, dass das so viel Kraft kostet, dass sie dann erstmal so ein bisschen Verschnaufspause brauchen? Hallo?
Also ich bin noch da.
Axel?
Upsi.
Ich glaube, Axel ist weg.
Also er steht hier noch.
Ist da, ich bin da.
Ich denke mal, so ein starkes, kräftiges Habichtweibchen wird damit weniger Probleme haben als ein junges, unerfahrenes Männchen zum Beispiel. Aber ist ja bei vielen Beutegreifern so, dass die sich dann halt manchmal überschätzen. Ne? Also der Gepard kriegt dann seine Gazelle eben nicht oben auf den Baum und die Löwen schnappen ihn sich. Und in dem Moment, wenn dann halt Menschen in die Nähe kommen, muss er dann halt schnell entscheiden, was ist mir wichtiger, vor dem potenziellen Feind zu fliehen oder eben meine Beute zu sichern. Und viele Habichte hauen dann halt irgendwann dann lieber ab, ne, wenn der Mensch zu nahe kommt. Das ist dann vielleicht auch gar nicht mal eine Kraftfrage, sondern eine Frage, ich will hier schnell weg, ne, weil da kommen Menschen.
Ja, genau. Nee, aber das war wirklich ein irrer Anblick, wie der da saß. Und das sind ja auch sehr, sehr schöne Tiere. Aber vielleicht machen wir auch mal eine Sendung über den Habicht. Aber ja, den habe ich gesehen. Aber in der Innenstadt Köln, also wirklich im Zentrum, sieht man selten Greifvögel. Die sehe ich dann wirklich ein bisschen eher, ein bisschen zum Stadtwald hin, ein bisschen außerhalb.
Ja,
aber gut.
Ich glaube, es gibt ja auch, also zum Beispiel der Mäusebusser, den haben wir ja auch schon behandelt in unserem Podcast, der ist ja auch so typischer Ansitzjäger, der sitzt dann auch gerne draußen rum und den sieht man im Vorbeifahren. Der Habicht ist meiner Erfahrung nach zum Beispiel ein Vogel, den man jetzt nicht eben im Vorbeifahren irgendwo erkennt. Also ist ja auch eher ein Waldbewohner. Und selbst in Berlin, in der Hasenheide, das ist ein großer Park in Neukölln, da leben da Habichte und Man hört sie dann, man sieht sie ab und zu mal, aber selbst das ist insgesamt heimlicher, als wenn jetzt irgendwo so ein Mäusebussard sitzt. Ne?
Ja.
Gut. So, ich leite mal über. Und zwar, wir haben ja gerade schon über Tauben gesprochen, über Ringeltauben gesprochen, die der Habicht gefangen hat oder nicht weggetragen hat. Hätte er unseren Tagesvogel erwischt, hätte er ihn wahrscheinlich wegtragen können. Wir sprechen heute über die Turteltaube, eine sehr kleine Taubenart. Und es ist auch ein Novum für mich in diesem Podcast, glaube ich, weil es ist die erste Vogelart, über die wir sprechen, die ich in meinem Leben noch nicht sehen durfte. Das liegt natürlich einerseits daran, dass sie wahnsinnig selten ist und dass sie sowieso wahnsinnig scheu ist. Axel, hast du schon mal eine Turteltaube gesehen?
Ja, jedes Jahr sehe ich Turteltauben. Also sowohl hier bei uns im Nordrhein-Westfalen, jetzt bei mir um die Ecke ist ja Zülpicher Jüdischer Börde. Da gibt es also auch noch Turteltauben im Brutgebiet. Man sieht sie ja in der Regel nicht, sondern man hört sie ja immer zuerst. Da gibt es ja so Kuckuck, Bienenfresser, Turteltaube. Also die meisten Beobachtungen, in Anführungsstrichen, hat man ja mit den Ohren. Und natürlich dann jedes Jahr im Frühling und im Herbst, während unsere Aktion im Mittelmeerraum, ne, wo der Zug der Turteltaube sich ja auch verdichtet und ja, viele Turteltauben wir dann halt auch sehen und einige werden dann halt auch vor unseren Augen leider dann auch abgeschossen. Aber ich sehe jedes Jahr Turteltauben, natürlich jedes Jahr weniger leider.
Genau, darüber, über den Herbstzug oder über den Zug und die Arbeit vom Komitee gegen den Vogelmord sprechen wir dann gleich. Ich würde jetzt sagen, wir reden einmal über die Turteltaube an sich. Antonia, hast du schon mal eine Turteltaube gesehen?
Also ich glaube, ich dachte, ich hätte eine gesehen. Jetzt, als ich mich hier vorbereitet habe, muss ich gestehen, könnte es sein, dass ich mich vertan habe und es war eine Türkentaube. Und das ist nicht allzu lange her, nämlich auf Sardinien. Als wir vor ein paar Wochen da waren, hatte ich das auch gepostet. Ja. Ich glaube, war jetzt genau? Das war am 14., 15. Oktober.
Ja, könnte eine ganz späte gewesen sein, aber ist halt im Mittelmeerraum, Malta und so weiter, sind die eigentlich, ja, so Ende Oktober sind eigentlich schon die meisten, Ende September sind die meisten Turteltauben da durch. Aber es gibt auch immer wieder Späte.
Und das ist auch der Grund, warum ich, als ich jetzt sehr viel gelesen habe und so auch gesagt habe, könnte auch sein. Und auch, weil ich mir nochmal die Fotos angeguckt habe und gesehen habe, das waren keine guten Aufnahmen, aber es war ein ziemlich heller, eher hellere, also oben die Silhouette war so ein bisschen heller. Deshalb, ich könnte mir vorstellen, dass ich mich vielleicht vertan habe. Deshalb, ich weiß es nicht genau. Ich finde sie auf jeden Fall, wenn man die googelt und die Bilder sich anguckt, ein wunderschöner Vogel. Krass. Also
ein wunderschöner Vogel, den man eben, also auch da nochmal ganz kurz, was ich immer wieder ganz spannend finde, wenn man mit Menschen spricht, die gar nicht so viel Ahnung haben oder noch nicht so lange im Orni-Hobby sind, wenn man über Tauben redet, Taube ist ja gemeinhin erstmal die Stadttaube, der widmen wir nochmal eine ganze Folge, die ist ja auch in unserer Dose, die wird bestimmt irgendwann gezogen. Aber es gibt ja auch abgesehen davon vier wilde Taubenarten in Deutschland. Und das ist die Ringeltaube, das ist diese große, die erkennt man auch eigentlich an der Größe oft. Und dann gibt es eben noch die Hohltaube, die ist nicht ganz so häufig, die brütet in Baumhöhlen. Und dann eben die Türkentaube, die wahrscheinlich vielleicht Antonia gesehen hat, die eben auch im Mittelmeerraum recht häufig ist. Das ist eben so eine sehr helle und kleinere Taube. Und die Turteltaube ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch wirklich deutlich kleiner. Oder Axel, das ist eine kleine Taube.
Ja, wobei Turteltaube und Türkentaube sich da nicht viel tun. Sind ja auch Schwesterarten von der gleichen Gattung. Aber ja, Türkentaube halt ganz mehr oder weniger auch ganzjährig da im Brutgebiet und da kann man ja teilweise einfach aufgrund des Beobachtungszeitpunktes im Jahr ausschließen, die Turteltaube. Dann ist also jetzt eine Taube, das kann keine Turteltaube mehr sein. Die sind jetzt alle in Afrika.
Ja.
Philipp, möchtest du einmal, wir hatten ja eine sehr schöne Beschreibung gelesen, vielleicht könntest du die einmal vorlesen.
Auch ja, genau.
Vielleicht das Buch auch einmal nennen,
dass genau.
Jeder weiß, wie die aussehen.
Wir haben ja immer hier in unserer Service-Redaktion ein paar Vogelbücher liegen und eins, was wir sowieso ans Herz legen würden im Kosmos-Verlag, erschienen die Flugbegleiter von einem Geier, der Frieden stiftet, Hightech-Störchen und andere Reportagen über Vögel und Menschen. Mhm. Und das ist ein Vogelbuch der besonderen Art, ist kein Bestimmungsbuch, sondern wie der Titel auch schon sagt, es sind Reportagen, verschiedene über Vögel und was die Autorinnen und Autoren so damit verbinden und erleben. Und es gibt ein Kapitel über die Turteltaube und das heißt, im Turteln sind diese Tauben nicht zu toppen. Wissenswertes über einen Vogel, der dringend besseren Schutz braucht, von Karl Albrecht von Treuenfels. Und ich lese einmal vor die Passage, wo die Turteltaube beschrieben wird, damit alle sich vorstellen können, wie diese wunderschöne Taubenart aussieht. Die anmutigen Turteltauben zeichnen sich durch eine schöne Gefiederfärbung aus. Zwar können sie nicht mit vielen in den Tropen lebenden, farbenprächtigen Arten mithalten, doch in Europa sind sie die buntesten. Mit ihren dunkel gemusterten, bräunlich gefärbten Flügeldecken, der rosa gefärbten Kehle und Brust, einem schwarz-weißen Ring an beiden Seiten des schlanken Halses, blaugrauen Federpartien am Kopf, vor dem Flügelbug und am helleren Bauch, dem von einem weißen Saum begrenzten dunklen Stoß, also Schwanz, und schließlich den roten Beinen und Füßen und dem leuchtend roten Ring um die gelb-schwarzen Augen, sorgen sie für eine ganz besondere Erscheinung. Axel, kannst du das bestätigen?
Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Vögelchen, die tortet haben.
Ja, du bist ja jetzt der Einzige, also wie gesagt, der sie schon gesehen hat, leider auch wahrscheinlich nicht nur im lebenden Zustand, aber wenn man so liest und wenn man sich so Bilder anguckt, dann sind das besondere, besonders schöne Vögel. Ne?
Ja, und wir haben es ja eben angesprochen, auch gehört. Ich möchte sie jetzt einmal anspielen, ja. Die Turteltaube. Hier kommt sie.
Ich höre sie, obwohl der Zilpzer ganz schön dazwischen brüllt.
Ja, wollte ich auch gerade sagen.
Der ist am Abgehen.
Aber dieses Kurbel. Ja, wir sind noch da.
Ja, das ist auch ziemlich monoton. Ne? Also, aber ich, also, ich weiß nicht, Axel oder Philipp, mir kommt dieses Turtelgeräusch total bekannt vor. Kann das sein, dass in Köln Turteltauben unterwegs waren früher?
Also das, was du in der Stadt hörst, also Stadt, Innenstadt Köln ist jetzt eher nicht der typische Turteltauben-Lebensraum. Aber Türkentauben rufen ja auch, ja, sagen wir mal ähnlich, ne? Das ist dann halt eine andere Modulation, aber so im Prinzip ist das so ein ähnliches Gurren. Ich habe auch welche bei uns im Dorf, wenn die also morgens dann, ich mache das jetzt hier nicht nach, da kann man sich nur blamieren.
Jetzt macht das mal nach.
Antonia hat auch schon, Antonia hat den weltbesten Mauersegler nachgemacht diesen Sommer. Jetzt bist du dran mit der Türkentaube.
Jetzt setz ihn nicht unter Druck, unseren armen Gast.
Ist er jetzt gegangen? Lass ihn.
Er ist jetzt, hat sich rausgewählt. Jetzt ist er für immer weg, wahrscheinlich. Vielleicht kommt er ja gleich wieder.
Vielleicht redet er auch gerade.
Wenn man richtig gehört hat, wird es eine Türkentaube gewesen sein.
Okay.
Okay, gut. Aber wir übergehen das jetzt mal. Wir hatten dich kurz mal nicht gehört, Axel, aber wir machen einfach weiter.
Wir machen da einen Schnitt im schlimmsten
Fall. Okay.
Ja, aber dieses Talking about Geräusche und Gesänge der Turteltaube, dieses Wort korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage, aber das ist natürlich. Ihr Turteltäubchen ist ja witzigerweise im deutschen Sprachgebrauch total, total ja, fest verankert. Und kaum einer hat wahrscheinlich die Turteltaube in seinem Leben gesehen oder wenige. Und trotzdem ist diese Turteltaube so präsent. Und ich habe gehört, dass dieses Wort Turteln eigentlich auch genau daher kommt. Von diesem, gerade haben wir es ja gehört, wenn man möchte, ist es eben ein Turr oder wie auch immer.
Mhm, und das genau. Kommt
daher, dieses Turteln. Und man muss sagen, oder was ich gelesen und gehört habe, ist, dass die Turteltauben ein sehr ausgeprägtes Balzverhalten haben und eben wirklich, wenn man mal Videos gesehen hat oder so, wirklich Männchen und Weibchen sich ganz, ganz niedlich und fast schon verliebt und anmutig umgarnen, Axel, oder? Ist das so?
Ja, das ist ja auch grundsätzlich bei fast allen Taubenarten ja. So. Und das, deshalb sind ja Tauben grundsätzlich also Symbol der Liebe, Symbol des Friedens und ja, Turteltaube vereinigt sozusagen die besten Taubeneigenschaften in dieser Hinsicht da in sich. Also ich habe auch schon Turteltauben im Brutgebiet gesehen, bei der Walz und ja, das ist wirklich herzallerliebst.
Ach, wie schön.
Ach man, das würde ich so gern mal sehen. Also ich habe es jetzt nur gelesen, so die Art, wie der sagt man Tauber? Ich hatte irgendwo gelesen Tauber. Kann das sein?
Man sagt männliche Taube.
Ah, okay.
Gut. Also, ja, man kann auch Tauber sagen, aber dann muss man halt damit rechnen, dass eigentlich alle verstehen.
Okay, also die männliche Taube ist ja, hat ja auch so einen bestimmten Flug, dass sie hochfliegt und dann also wirklich mit einem Sturzflug wieder und dann so auf diesen Ast wieder segelt sozusagen zu dem weiblichen Tier. Habe ich auf jeden Fall gelesen, dass das so ein Ritual ist. Also ich würde es super gerne mal sehen und dann auch dieses sich selber, also den anderen groomen, sagt man im Englischen, im Deutschen schmusen miteinander sozusagen und dann mit den Äugelchen zu. Also ich würde so gerne sehen mal. Aber gibt es bestimmt auch Videos, die muss ich mal googeln oder so.
Also du bist ja nicht weit weg von der Tulpischer Börde, wenn du in Köln bist. Da lade ich dich gerne mal ein, Mitte ja. Mai, Anfang Juni. Dann gehen wir mal raus und also Turteltauben werden wir auf jeden Fall finden. Wir müssen bloß einen Platz finden, wo wir sie dann auch wirklich sehen können, also hören. Das wird schon.
Axel, ich nehme dich beim Wort.
Ja, ich dich auch.
Kein Problem, du hast dann bloß eine relativ lange Anreise, aber gerne.
Das ist egal. Aber Axel, bei mir hier lebt ja tatsächlich, kurzer Exkurs, ich bin ja in der Lausitz und hier lebt der Ortolan tatsächlich, unser gemeinsamer Verbindungsvogel. Und ich habe gehört, dass tatsächlich auch Ortolan und Turteltauben grundsätzlich ähnliche Lebensräume mögen, oder?
Ja, das stimmt. Also ähnliche Lebensräume. Turteltaube ist da vielleicht noch so ein bisschen flexibler, sonst ging es ja jetzt, also ich meine, der geht es ja wirklich auch schlecht, aber ja, sind ähnliche, sind klassische, also jetzt mal hier bei uns kommen sie nur noch im Offenland vor und ja, ja, diese ganze, deshalb leiden ja auch beide Arten unter dieser ganzen Intensivierung der Landwirtschaft und ja, unter der Zerstörung ihrer ehemaligen Lebensräume.
Ich wollte gerade fragen, weil Antonia fragte, ob Turteltaube wegen des Geräusches, dachte sie vielleicht in Köln mal irgendwann eine gehört zu haben. Hast du gesagt, nein. Kannst du kurz nochmal beschreiben, was denn den Lebensraum der Turteltaube in Deutschland auszeichnet? Also wo brütet sie am liebsten?
Ja, also ursprünglich haben Turteltauben in Deutschland eigentlich überall Auwälder, Waldränder, Lichtungen und aber auch teilweise auch das Offenland besiedelt, aber eben solche Lebensräume sind halt zunehmend selten geworden. Und Turteltauben ist es dann auch noch gelungen, also zumindest zu einem bestimmten Teil in andere Lebensräume auszuweichen. Aber ja, insgesamt hat das halt nichts, hat das nicht dazu beigetragen, sag ich mal, diese Verluste, die durch Lebensraumverlust entstanden sind, auszugleichen. Das ist halt ein Faktor, warum diese Art hier bei uns auch so selten geworden ist.
Und die sind ja auch vegan, habe ich gehört. Das heißt, im Gegensatz zu anderen Vogelarten, die auch viel Insekten fressen, sind Turteltauben ernähren sich nur von Sämereien, richtig?
Das stimmt. Und das ist halt auch wieder gleichzeitig wieder ein Problem für die Art, weil eben viele dieser Sämereien diesen früher auf Ackerrandstreifen und eben extensiv genutzten Flächen halt gewachsen. Mhm. Und wie gesagt, auch davon gibt es immer weniger. Das heißt, auch die Turteltaube hat weniger zu fressen. Die weichen teilweise jetzt auch und aus und fressen eben auch dann teilweise Feldfrüchte, also angebaute Ackerfrüchte und sowas, aber auch Rapssamen und so weiter. Aber wie gesagt, die sind flexibel, aber eben nur beschränkt.
Mhm. Antonia, hast du irgendwo gelesen, wie viele es, du bist oft so mit den Zahlen ganz gut, wie viele, damit wir mal eine Zahl auf den Tisch knallen, wie viele Brutpaare es überhaupt noch gibt in Deutschland? Und
nee, ich weiß gerade nicht, wie viele es noch gibt. Ich weiß
Axel, glaube ich, ne? Ungefähr. Also ich habe irgendwas von 20.000 bis 30.000, ich weiß es nicht.
Ja, also in der Größenordnung bewegt sich das bundesweit. Ich habe jetzt hier die Zahlen, also die sind jetzt auch nicht mehr ganz aktuell, aber von Nordrhein-Westfalen, wo sie ja auch jetzt seit Anfang der 90er Jahren hat sich hier in Nordrhein-Westfalen, bei uns haben sich die Bestände um 2/3 sind die zurückgegangen. Also Das waren Anfang der 90er Jahre, haben die Ornithologen hier noch um die 10.000 Paare gehabt, plus minus. Mhm. Und jetzt, 20 Jahre später waren es eben nur noch zwischen 2.000 und 3.000. Und ich will gar nicht wissen, wie die Zahlen jetzt für 2020 oder jetzt für aktuell aussehen. Ne? Das ist aber eine Beobachtung, das ist ja nicht nur in Deutschland so, es sind ja praktisch durchweg in allen europäischen Ländern, Holland, Großbritannien. England noch viel, viel schlimmer, Großbritannien der Rückgang. Das ist kein deutsches Phänomen leider.
Genau, habe ich auch gelesen, in Großbritannien auch nochmal, um so eine Zahl zu nennen, seit den 70er Jahren um 94%, habe ich heute Morgen gelesen. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Ne? Die 70er sind jetzt nicht so endlos weit entfernt, wie sagt man, lange her. Und 94% Rückgang bedeutet halt einfach 6% bleiben übrig. Das ist schon einfach sehr, sehr krass. Und wenn man die Zahlen sich anguckt, so die Ringeltaube, die häufigste wilde Taube in Deutschland, da sind wir ja im Millionenbereich von Brutpaaren. Ne? Also daran sieht man jetzt den Unterschied von ungefähr 20.000. Das ist schon dramatisch, ja.
Also ich glaube, diese Prozentzahlen, die sagen es immer sehr gut aus. Und auch in Deutschland, wir reden jetzt über Großbritannien, sind 94, in Deutschland sind es, ich glaube, 90%.
Ja.
Es ist einfach dramatisch und deshalb ist dieser Vogel ja auch mitunter Vogel des Jahres 2020.
Genau.
Es wird also höchste Zeit, dass wir ihn besprechen, dass man versteht, was da für eine Dramatik hinter ist. Und wie der Axel schon richtig gesagt hat, hat das mehrere Gründe. Unter anderem den Lebensraumverlust, der ja auch beim Ortolan eine Ammanart, über die wir einen Film gemacht haben, müssen wir auch unbedingt nochmal drüber reden, die gleichen Probleme hat, aber vielleicht können wir auch mal ausführen, diese Taube ist ja besonders, weil sie zieht, also sie ist ja ein Zugvogel sozusagen, während eine Ringeltaube in Deutschland bleibt, die Türkentaube das weiß ich gar nicht, bleibt auch hier, oder?
Bleibt
nee,
hier.
Die zieht, ja, bleibt hier. Achse.
Ja, also bei den Türkentauben, die bleiben schon auch hier. Also je nachdem, wenn es dann so richtig bitterkalt wird, kann es dann auch zu Bewegungen kommen. Aber Ringeltaube ist eigentlich auch ein Zugvogel. Ist halt kein
Vogel,
der jetzt nach Afrika zieht, aber da zieht auch ein großer Teil.
Mittelstrecke.
Zum Beispiel bis nach Frankreich. In Frankreich werden ja auch wirklich viele, viele hunderttausend Ringeltauben jedes Jahr noch geschossen. Und also Ringeltaube zieht auch, ist eben wie Turteltaube ist halt der einzige richtige, echte Langstreckenzieher bei unseren Taubenarten. Und deshalb ist der Jahreslebensraum oder beziehungsweise die Fläche, wo man sie schützen muss, halt viel, viel größer als bei einer Art, die halt ganzjährig bei uns lebt.
Das heißt ganz kurz. Entschuldige.
Ich finde auch.
Nein, du. Jetzt sag du.
Jetzt ich. Ich finde es ja immer bemerkenswert und Philipp und ich wollten auch unbedingt eine Folge über Zugvögel machen oder einen Zugvogel als Symbol dafür. Die Turteltaube ist natürlich super. Ich finde es einfach so bemerkenswert, die Kilometer, die diese Tiere hinter sich bringen. Und die sind ja eigentlich den Hauptteil des Jahres unterwegs. Ne? Und dass da eben viele Gefahren lauern können, liegt ja schon fast auf der Hand. Ich bin ja ich darf es kaum sagen, aber ich bin ja heutzutage schon so weit, dass ich mich wundere, dass überhaupt noch irgendein Vogel zurückkommt.
Ja.
Ich meine, vielleicht, Axel, kannst du einmal uns erzählen, was denn für Problematiken auf dieser Reise, was kann denn da passieren? Ich meine, jeder kann sich das vorstellen, klar, aber ich glaube, das Ausmaß an, ich sage es jetzt einfach mal, Wilderei oder wie auch immer, ich glaube, das wissen die meisten nicht.
Genau, Axel, dass du mal einmal die Aufgabe vom Vogel, vom Komitee gegen den Vogelmord auch damit einbringst in deine Erzählung, weil ich glaube, wir haben noch nicht gesagt, dass die Türkentaube, glaube ich, sogar südlich der Sahara überwintert. Das heißt, es ist ein wirklich weiter Weg, der ohnehin schon, glaube ich, anstrengend ist. Aber dann kommt ja noch was dazu, was ihr sozusagen, womit ihr euch beschäftigt. Ne? Erzähl mal bitte.
Ja, also die Turteltaube ist leider in praktisch allen Ländern entlang ihrer Zugroute, natürlich besonders in den Ländern des Mittelmeerraums, eine sehr begehrte Jagdbeute. Also bei vielen Jägern ist es eigentlich die Art. Also erstmal, weil sie wohl anscheinend gut schmeckt und vor allen Dingen auch, weil es wohl auch eine jagdliche Herausforderung ist. weil die eben sehr, sehr schnell und zickzack fliegt und eben jetzt aus Jägersicht gesehen nur besonders gute Schützen halt mit Turteltaube jagen. Und ja, also das hat eine große Tradition. Insgesamt gibt es, glaube ich, in der Europäischen Union jetzt 10 Länder, in denen die Turteltaube noch ganz legal bejagt werden darf.
Ach.
Beispiel Italien, Beispiel Malta, Griechenland. Das sind also, wir haben das mal zusammengerechnet, also die bekannten offiziellen Jagdstatistiken innerhalb der EU, das sind also mindestens um 1 Million Turteltauben jetzt aktuell, die jetzt jedes Jahr noch auf der Zugroute legal abgeschossen oder
befangen
werden. Ganz legal, ja. Die stehen halt auf der Liste der jagdbaren Arten in Malta und Italien und Griechenland, sogar in einigen österreichischen Bundesländern, im Burgenland. Die Turteltaube auch noch jagdbar.
Bei 20.000 Brutpaaren.
Und die Enten oder die Fasane.
Ja.
Und das ist eben ein Problem. Dazu kommen eben auch noch erstmal die ganzen Länder, die nicht in der Europäischen Union liegen. Die haben wir gar nicht erfasst. Da gibt es auch kein Erfassungssystem. Das geht über den Libanon, Richtung Ägypten, Nordafrika. Das sind also alles Länder, in denen die Turteltauben zusätzlich gejagt werden. Und ja, wo sicherlich nochmal die gleiche Menge allein durch die Jagd oder Wilderei verloren geht, weil dazu kommen eben auch noch Fälle von Wilderei. Auch innerhalb von Europa, gerade im Frühling, wo in allen Ländern aufgrund der Vogelschutzrichtlinie die Jagd auf Zugvögel verboten ist. Trotzdem gibt es zum Beispiel auf Malta oder im Süden Italiens, gerade im Ende April, also immer wieder finden wir da Jäger, die also trotz kompletter Schonzeit da auf Turteltaubenjagd sind.
Oh Mann, ey. Und was passiert jetzt? Also ich meine, viel schlimmer, also oder genauso schlimm, aber viel schockierender ist ja, dass es legal noch möglich ist, diese Tiere zu schießen in verschiedenen Ländern. Was passiert denn jetzt mit den, wenn da jetzt Schonzeit ist oder wenn jemand bildert, was passiert denn, wenn jetzt zum Beispiel die Polizei jemanden aufgreift in Malta oder im Süden Italiens und der hat irgendwie 20 Turteltauben erlegt? Hat der dann eine Strafe zu zahlen oder wie können wir uns das vorstellen?
Das kommt immer ein bisschen auf das Land an, weil jedes Land hat natürlich unterschiedliche Qualität, sage ich mal, was den Artenschutzvollzug betrifft. Also in Malta ist es also schon so, wenn da gibt es also noch eine Tradition, Turteltauben mit großen Käfigfallen zu fangen. Das sind also Lebendfallen, wo lebende Lockvögel reinkommen und die Turteltauben, die dann in dem jeweiligen Waldstück, wo die Falle steht, dann übernachten, ja, werden dann da gefangen. Ist das gleiche Prinzip wie bei so einer Krähenmassenfalle. Die können von oben nach unten reinplumpsen, aber eben nicht mit ausgebreiteten Schwingen wieder von unten nach oben raus. Also wie eine Reuse, muss man sich das vorstellen. Mhm. Und davon finden wir auf Malta jetzt zum Beispiel jedes Jahr doch, ja, je nachdem, wie intensiv wir suchen, doch ein Dutzend Stück. Und also wenn die Beweise klar sind und man die Falle dann auch wirklich von einem öffentlichen Platz ohne Privatgelände zu betreten zusammen mit der Polizei sehen kann, dann machen die auch was. Mhm. Auf der anderen Seite sehen wir halt aber auch, ich meine, es ist ja jetzt auch jetzt nicht unbedingt eine große Kunst teilweise, diese Fallen zu finden. Trotzdem findet die Polizei solche Fallen alleine praktisch nie. Ne? Also das ist halt so, da denken wir schon, also das kann kein Zufall sein. Und da auf Malta sind wir uns eigentlich ganz sicher, dass es da eine ganz klare Ansage von oben gibt. Wenn die Vogelschützer euch die Fälle mit Beweisen servieren, dann müsst ihr was machen. Aber schleppt bloß nicht so viele eigene Fälle an. Das ist auf Malta, ja, Politik, weil die Vogelfänger und Wilderer und Jäger, die wählen alle, haben auf Malta Wählerstimmen. Und die Vogelschützer, wir haben ja, wir und die Turteltauben, die wählen ja nicht. Insofern. Mhm. Das ist auf Malta, das ist hochpolitisch auf Malta. Und in anderen Ländern, ja, kommt immer drauf an, wo man das macht. Ne? Und vor allen Dingen auch, man muss auch Glück haben, manchmal, welcher Polizist gerade kommt.
Aber kann da nicht von der EU übergreifend was passieren? Dass die sagen, also EU-weit darf die Turteltaube nicht mehr gejagt werden zum Beispiel?
Ja, was die legale Jagd betrifft, sehen wir auch als Verband, also die Hauptverantwortlichkeit bei der Europäischen Kommission. Der Punkt, also der Grund, warum die Turteltaube noch von diesen ganzen Ländern zur Jagd freigegeben werden kann, ist ja die Europäische Vogelschutzrichtlinie, die also die Turteltaube in Annex 2, also im Anhang Nummer 2 listet. Da sind also alle Vogelarten gelistet, das sind insgesamt 82 Stück, die von den verschiedenen Mitgliedsländern zur Jagd freigegeben werden können. Das Problem ist, diese Richtlinie stammt aus, ja, aus den 70er Jahren, als viele Arten noch ganz, ganz andere Bestände hatten. Und die ist seitdem nicht geändert worden, auch diese Anhänge nicht. Und
warum nicht?
Angesichts der aktuellen Bestände ist es natürlich, ist die Jagd natürlich also absolut nicht mehr verantwortbar. Viele Jäger sagen ja auch immer, wir machen hier nachhaltige Jagd und betonen immer das Wort auch Nachhaltigkeit. Aber ich frage mich halt auch dann immer, Leute, eine Art, die so massiv zurückgeht, wir haben ja eben Zahlen gehört, 90% und so weiter. Und wenn man also immer hört, hier nachhaltige Jagd, ist immer das Abernten in Anführungsstrichen eines Überschusses. Aber wo ist denn bitte schön der Überschuss bei einer Art, die so massiv zurückgeht? Also da kann man auch nachhaltig jagen. Und deshalb sehen wir, also freiwillig geschieht da garantiert nichts. Also Jagdverbände, freiwilliger Jagdverzicht, das ist schwierig. Und in den einzelnen Ländern ist es eben auch schwierig. Auf Malta wird das sehr, sehr schwierig sein. Da muss wirklich, also dass es im Land selber auf freiwilliger Basis passiert. Frankreich, das ist ein Lichtblick, hat dieses Jahr zum allerersten Mal aufgrund dieser akuten Bestandsbedrohung gesagt, wir setzen die Turteltaubenjagd komplett aus. Das ist auch einer der größten Erfolge für den Turteltaubenschutz in diesem Jahr.
Aber auch erst dieses Jahr.
Ja, bis letztes Jahr sind dann noch knapp 100.000 jedes Jahr geschossen worden.
Krass.
Aber immerhin, das ist ein Lichtblick.
Ja.
Und in anderen Ländern, das liegt aber natürlich auch immer daran, wer ist gerade an der Regierung, was haben diese Regierungsprioritäten. Und nichts, was irgendwie im Vogelschutz erreicht wird, ist ja auch von Dauer. Das muss ständig verteidigt werden. Man weiß ja nie, wer dann in 5 Jahren in Frankreich regiert und ob der vielleicht jagdfreundlicher ist und sagt, komm, wir holen die wieder auf die Liste der jagdbaren Arten.
Ja.
Aber man muss halt ständig aufpassen und vor allen Dingen, es gibt ja noch zahlreiche Länder, die eben das nicht so gemacht haben wie Frankreich und wo eben, glaube ich, in den Ländern nicht viel passieren wird. Da muss die Europäische Kommission eigentlich was machen. Das heißt, entweder diese Art vom Annex 2 streichen, das heißt komplettes Jagdverbot in der EU oder eben über diese Nachhaltigkeit. Vogelschutzrichtlinie sagt ja zum Beispiel auch, dass auch wenn eine Art legal bejagt werden kann, darf diese Jagd nicht die Schutzbemühungen in anderen EU-Mitgliedstaaten gefährden. Und wenn man sich anschaut, wie viel hier zum Beispiel in Deutschland getan wird, um die letzten Turteltauben-Lebensräume und Bestände zu erhalten und genau diese Bestände dann auf dem Zug über Frankreich abgeschossen werden, finde ich, ist das eigentlich auch Grundlage genug, um auch ohne die Richtlinie als solche anzutasten, da Vertragsverletzungsverfahren zu machen. Und vielleicht hat die Kommission ja auch Frankreich gewarnt und die haben es dann, sag ich mal, proaktiv selber gemacht, bevor sie vom EuGH landen. Wollen wir mal gucken, ob es jetzt in den nächsten Monaten andere Länder nachziehen.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja auch, muss man sich nochmal vergegenwärtigen, wenn wir eben von 20.000, 30.000 Brutpaaren in Deutschland sprechen, die massiv geschützt werden, teilweise auch. Und dann ziehen sie im Herbst los und du sprichst, hast eben von 1 Million legalen toten Turteltauben gesprochen, richtig? Das ist ja, das sind ja Zahlen, die, ja, wie Antonia eben eigentlich gesagt hat, dass man sich halt wundert, dass überhaupt nur eine nach Hause kommt dann. Also, ist ja unglaublich. Ja, klar.
Gerade bei so einer Art, die jetzt auch mal im Vergleich jetzt mit anderen Arten doch auch eine relativ, also sag ich mal, eine mittelmäßige Reproduktion hat. Da haben wir, glaube ich, immer nur 2 Eier pro Brut und
das stimmt.
Auch nicht mehr als 2-mal. Natürlich ist auch nicht jede Brut erfolgreich und so weiter und so fort. Das sind halt jetzt auch nicht Arten, die jetzt besonders da, also aufgrund ihrer Vermehrungsrate da jetzt solche verfolgungsbedingten Verluste kurzfristig ausgleichen können, ne? Wie das jetzt zum Beispiel Meisen oder sowas können. Und ja, das ist sicherlich mit, also deshalb ist auch die Jagd zusammen mit dem Lebensraumschwund einer der Hauptfaktoren für diesen Rückgang.
Sag nochmal konkret eure Arbeit vor Ort. Wie haben wir uns das vorzustellen? Also man merkt ja schon, du bist total drin in den Gesetzeslagen etc. pp. Aber die konkrete Arbeit von euch, ihr seid ja auch mehr als du es bist, vor Ort, wie sieht die aus im Herbst und im Frühjahr? Und werdet ihr da auch mal angefeindet oder habt ihr irgendwie, sind da auch Leute, die euch sozusagen unterstützen? Wie sieht das aus?
Ja, also das Komitee gegen den Vogelmord ist darauf spezialisiert, solche sogenannte Vogelschutzcamps durchzuführen. Das sind halt Einsätze in den Hochburgen in den Brennpunkten der Wilderei im Mittelmeerraum, wo wir also jeden Frühling und jeden Herbst unsere Aktivisten, das sind also jedes Jahr über 200 Leute aus ganz Europa, das sind also nicht nur Deutsche, viele Italiener, Engländer, Franzosen dabei, dahin schicken. Und also die Haupteinsatzländer sind bei uns jetzt Frankreich, haben wir eben schon erwähnt, Italien, eines unserer längsten Einsatzgebiete, wo wir schon seit über 25 Jahren solche Einsätze durchführen, Malta, Spanien und jetzt seit 3 Jahren auch der Libanon auf der östlichen Zugschiene. Mhm. Und das sind die Länder, das sind eigentlich auch die Länder, wo es die größten Probleme gibt. Und wir arbeiten, unsere Leute, unsere Aktivisten und Mitglieder arbeiten also dort zusammen mit den jeweiligen Anti-Wilderer-Einheiten der Polizei. Und das ist mehr oder weniger so aufgebaut, dass wir die Feldarbeit machen. Das heißt, wir sind also vor Ort und finden entweder Fangplätze oder filmen mit unseren Videokameras Leute, die geschützte Arten schießen. Und sobald wir dann also sicher sind, das sind genug Beweise, rufen wir die Polizei und im besten Fall kommt die dann auch schnell und rechtzeitig und schnappt sich denjenigen und der kommt dann vor Gericht und wird dann sanktioniert und ist dadurch abgeschreckt und vielleicht auch noch andere, die dadurch abgeschreckt werden. Das ist also sag ich mal, der wichtigste Teil unserer Arbeit. Und dazu kommen eben natürlich noch die politische Arbeit, die Kampagnenarbeit für Probleme, die man eben nicht im Feld lösen kann, wie zum Beispiel eben diese legale Jagd. Also wenn in Malta einer vor unseren Augen eine Turteltaube abschießt, können wir ja nichts machen im Herbst. Ja, weil das ist halt legal, wenn das im Frühling geschieht, filmen wir das und der kommt vor Gericht, weil er eine geschützte Art geschossen hat. Weil im Frühling darf man sie eben nicht jagen. Kommt immer auf die Zeit und den Ort an. Aber gut, wir haben ja, Turteltauben ist ja nur eine von vielen Zielarten, die wir da versuchen, auf den Zugwegen zu schützen.
Erzähl mal, was denn noch?
Ja, das sind vor allen Dingen solche Arten, eben die Langstreckenzieher, denen es halt nicht gut geht. Also andere Beispiele sind zum Beispiel Feldlerche, Kiebitz, im Libanon der Schreiadler, der da zu Tausenden geschossen wird, also praktisch alle
ganz
Arten Kraniche.
Ganz, ganz schlimm.
Ja, wir haben jetzt gerade auch ganz üble Bilder aus dem Süden vom Libanon bekommen.
Habe ich gesehen.
Die Kraniche, oder?
Viele Dutzend Kraniche abgeschossen worden und ja, die Wilderer, die haben ja auch noch in sozialen Netzwerken so richtig abgefeiert und ihre Trophäenfotos da veröffentlicht. Das war ganz schön pervers, aber immerhin konnten wir so diese Fotos, sind wir so an diese Fotos gelangt und haben also so mit unseren libanesischen Partnern dafür sorgen können, dass zumindest diese, das heißt so 3 Wilderer, die sind tatsächlich auch von der Armee verhaftet worden und werden sich dafür verantworten müssen. Das ist toll und da freuen wir uns auch drüber. Soll natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass das nicht Alltag im Libanon ist. Also dass Libanon, ja. Die meisten Wilderer kommen halt da immer noch ungeschoren davon, aber immerhin ein Lichtblick.
Ja, aber diese Bilder, die man auch kennt, wenn man euch zum Beispiel bei Facebook folgt oder auf eurer Homepage, die tun eben besonders weh, weil das sind Bilder, die will man einfach nicht sehen. Die finden aber statt. Und ich meine, wir stehen hier auf den Feldern im Herbst und sehen die Kraniche und freuen uns über jeden Kranich, der hier irgendwie über unser Haus fliegt oder auch auf den Feldern steht. Und dann geht man irgendwie bei Facebook rein und dann wird einem ist ein Schlag ins Gesicht, weil die eben auch damit so angeben fast schon. Das ist so das ist das, was man so schlecht erträgt. Und du hast aber recht, es ist ja genauso schlimm, wenn sie still und heimlich die Turteltauben abknallen auf Malta und man kein Foto davon bekommt. Ne? Aber das macht es natürlich nochmal doppelt hart irgendwie, finde ich.
Ja, zeigt halt. Sorry, Axel, das sind ja auch alles Arten, die wir hier in Deutschland, auch Turteltauben jetzt, also das sind ja eigentlich Arten, die stehen für etwas und die werden geschützt oder man versucht sie zu schützen.
Ja.
Und das sind Liebhaber. Ich meine, wir reden auch von Störchen, Weißstörchen.
Ja, klar.
Das sind alles Tiere, die wir versuchen zu retten. Und ich möchte jetzt, wie gesagt, Deutschland nicht als das Tierschutzland oder Artenschutzland per se darstellen, aber und dann sieht man solche Fotos, das ist schon echt krass. Also ich weiß gar nicht, ob ich das jedem nahelegen will, sich die anzugucken, aber es ist schon wirklich, das bricht einem wirklich, also mir bricht es das Herz, es zu sehen.
Ja, umso wichtiger, dass ihr eure Arbeit da so macht, wie ihr sie ja seit vielen Jahren jetzt auch schon macht. Und so wie ich es jetzt verstanden habe, ist es ja so, dass ihr eigentlich nur das zur Meldung bringt, was ohnehin illegal ist und was aber die Polizei oder die Behörden vor Ort nicht interessiert, oder? Also um das nochmal kurz auf den Punkt zu bringen. Ihr bringt quasi das zur Anzeige, wo die Polizei die Augen vor verschließt, oder wie?
Genau, also je nachdem. Also es gibt auch Ausnahmen in Italien zum Beispiel. Also da gibt es eine Sondereinheit der Carabinieri, mit denen wir da auch seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Die machen tolle Arbeit, die gehen auch selber raus, finden auch selber Fangplätze. Okay. Und wenn man mit denen unterwegs ist, merkt man auch, dass die auch richtig, also motiviert sind, sich, sag ich mal, einen Wilderer zu schnappen. Das aber leider eben nicht überall so. Malta haben wir eben schon gesagt und auch Frankreich, da hat man eher so das Gefühl, dass das, obwohl es offiziell auf dem Papier verboten wird, von den Behörden eher so toleriert wird und die halt wirklich erst was machen, wenn wir klare Beweise liefern, weil sie wissen natürlich auch, wenn wir die klaren Beweise haben und sie nichts machen, das geht dann Richtung Strafvereitelung im Amt oder eben gibt uns zumindest Munition zu sagen, hier, das Land macht nichts und gar nichts machen darf man auch nicht als EU-Mitgliedstaat, weil das die Zauner-Vogelschutzrichtlinie so vorgesehen, dass die Länder sich, alle Mitgliedstaaten sich schon verpflichtet haben, Wilderei und den Abschuss geschützter Arten zu sanktionieren.
Aber was ist denn, wenn ihr jetzt mit Jägern redet? Ihr kommt ja auch in Kontakt mit Menschen, die Vögel abschießen oder wie auch immer. Und man sagt denen, das sind alles Arten, die vom Aussterben bedroht sind. Und wenn wir so weitermachen, wird es die nicht mehr geben. Das sind ja auch Menschen. Wie kann ich mir das vorstellen? Sagen die dann, nee, die schmecken gut oder ist mir scheißegal? Oder oder kann man das gar nicht verallgemeinern? Weil das frage ich mich immer, wenn man jemanden auch auf Malta sagt, hör mal, Turteltauben gibt es noch so und so viele und die müssen, sind ja keine schlechten Menschen. Wie kann ich mir das vorstellen? Warum passiert da nichts?
Ja, da muss man auch immer gucken, was sind das für welche. Da gibt es auf Malta jetzt zum Beispiel, da gibt es die Jäger-Rambos, die genau wissen, dass das, was sie tun, illegal ist und auch so ein bisschen, also mal so Versteckspiel spielen mit uns und der Polizei da. Wird man wahrscheinlich nicht besonders viel erreichen, aber da gibt es eben auch den anderen Typ Jäger, die meistens etwas ältere Jäger, mit denen man auch wirklich mal, die laden einen auch dann mal zu einem Kaffee ein und man kann auch ein bisschen mit denen quatschen. Und im Gespräch, die sehen das ja selber. Also ist ja nicht so, meistens ist der Vater ja auch Jäger gewesen und die erzählen einem auf Malta, wie groß die Turteltaubenschwärme da früher waren und wie viele Turteltauben die gefangen oder geschossen haben. Ja, auch die kriegen natürlich auch nur noch einen kleinen Bruchteil dieser Vögel vor die Flinte. Das heißt, die Jäger wissen ja selber ganz genau, wie sich die Bestände verändert haben. Einige, in Malta gibt es immer wieder das Gerücht, dass die ihre Zugwege dann verändert haben. Die ziehen jetzt einfach nicht mehr über Malta und deshalb sind es nicht mehr so viele. Dann müssen wir ihnen natürlich auch erklären, dass das also leider nicht der Fall ist, sondern dass dieser Rückgang tatsächlich und real ist. Und einige kann man damit erreichen, aber ja, also das ist immer so eine Sache. Das andere ist dann eben auch die Jagd auf wirklich verbotene Arten, Störche, Greifvögel und so weiter. Mhm. Da gibt es auf Malta doch einen zunehmenden Anteil in der Jägerschaft, die mittlerweile also wirklich auch davon überzeugt ist, dass das nicht gut ist. Mhm. Sowohl zum Schutz der Arten, aber eben auch für den Ruf der
Jägerschaft,
der anständigen Jäger. Und da gibt es also immer mehr jetzt auch Bemühungen, sich also von denen zu distanzieren. Also das ist auch ein wichtiges Kampagneninstrument für uns, zu sagen, hier Leute, ihr habt die Wahl, ne? Entweder ihr seid, verantwortungsvolle Jäger und schießt nur das, was erlaubt ist, oder ihr seid halt Wilderer. Und wie gesagt, in Malta wissen die auch immer alle ganz genau, dass sie was falsch machen, weil die haben echt gute Ahnung von den Vogelarten. Im Libanon ist das zum Beispiel ein ganz anderes Problem. Ja, da schießen die einfach Vögel. Da hat kein Jäger, den wir da begegnen, auch nur eine leiseste Ahnung, auf was für Arten die da schießen. Also für die sind zum Beispiel, also die meisten Jäger im Libanon, wenn wir da auf den Bergen stehen und reden mit denen, das sind alles große Vögel erstmal. Bei den Greifvögeln, das sind alles Adler, ne? Also gibt halt die großen Adler und die Wespenbussarde sind die mittelgroßen Adler und die Falken sind halt die kleinen Adler. Und da kommt es natürlich, wie überall an diesen Flaschenhalsregionen, zu einer unglaublichen Verdichtung des Vogelzuges, gerade im Libanon. Und das heißt, auch bei den seltenen Arten, da fliegen ja trotzdem einen Tag Tausende von Schreiadlern durch. Und deshalb haben die natürlich den Eindruck, Mensch, da gibt es doch noch so viele von.
Ja.
Wir versuchen ihnen das dann immer zu erklären. Wir benutzen immer das Bild einer Sanduhr. Also der obere Teil von, also Europa, und das ist der obere Teil der Sanduhr und Russland, und dann fließt der gesamte Vogelzucht dann nach unten in der Sanduhr, und Libanon ist halt genau die engste Stelle, und deshalb kommt es da eben zu so einer Verdichtung. Und da versuchen wir die Leute natürlich auch mit zu erreichen. Das ist eine Mischstrategie im Libanon, ne? Mit den Leuten reden, und aber natürlich auch, wo sich die Gelegenheit ergibt, auch mal Exempel statuieren und gucken, dass Leute bestraft werden, gerade wenn es wirklich um Abschuss international bedrohter Arten gibt, Schmutzgeier, Schreiadler und solche Sachen, und auch jetzt gerade das Kranich-Massaker.
Und damit,
Sind denn Kraniche da geschützt in Jordanien?
Libanon hat ja jetzt seit 2017 ein Jagdgesetz, wo im Prinzip also alle Arten, über die wir jetzt hier geredet haben, sogar die Turteltaube ist im Libanon eine geschützte Art. Also da macht der Libanon zumindest auf dem Papier mit seinem Jagdgesetz den europäischen Ländern noch was vor. Aber das ist eben das Problem, nicht nur im Libanon, auch in vielen anderen Arten. Was auf dem Papier im Jagdgesetz steht, ist das eine. Und was dann tatsächlich im Wald fernab von allen Beobachteraugen geschossen wird, das ist das andere.
Ein Bild von der Sanduhr finde ich ganz, ganz schön. Ich würde gerne nämlich einmal kurz zum Vogelzug allgemein was fragen, weil es ist ja jetzt gerade Herbst. Wir haben in unseren letzten Folgen auch viel drüber geredet. Allgemein ist der Vogelzug ja etwas, was viele, viele fasziniert. Und ich glaube, wenn man sich damit noch nicht so viel beschäftigt hat, denkt man sich wahrscheinlich, wieso fliegt die nicht einfach, jetzt zum Beispiel die Turteltaube, wieso fliegt die nicht einfach in Genua aufs Mittelmeer und in Tunis wieder, kommt sie wieder an. Also da wäre die auch sicher über dem Wasser. Und auch diese Nadelöhre, die du gerade beschreibst. Warum gibt es diese Ostroute? Warum gibt es diese Westroute? Bei den Störchen ist sie sehr ausgeprägt. Warum wird über Italien dann über Malta gezogen? Kannst du das nochmal erklären für jemanden, der oder die das sich jetzt fragt?
Ja, wohin ein Vogel zuckt, welche Zugroute jetzt ein Zugvogel nimmt, das entscheidet er ja nicht spontan, sondern das ist ja wirklich, also die Zugrouten sind, das Zugverhalten hat ja auch eine ganz starke genetische Komponente, also eben auch, welche Route nimmt welcher Vogel. Und da gilt im Prinzip die Faustregel, je weiter westlich ein Vogel in Europa brütet, desto eher nimmt er halt eben die westliche Zugschiene über Gibraltar runter, und die zentraleuropäischen Arten und die deutschen Turteltauben, die werden teilweise über Gibraltar, aber eben auch zu einem großen Teil über die mittlere Zugschiene, das heißt geradeaus nach Süden runter über Italien, Malta, Nordafrika gehen. Und die weiter östlich brütenden Vögel, die, und natürlich auch die gesamte osteuropäischen Population, die gehen dann über die östliche Zugschiene. Und deshalb eben, weil ist natürlich die östliche Zugschiene, die mit Abstand, wichtigste, also zumindest was die Anzahl der Vögel angeht, die darüber ziehen. Dann auch ja die ganzen russischen Tiere dabei. Und
über Land, meine Frage zielt ein bisschen auf die Frage oder auf den Fakt ab, dass Vögel ja viel über Land fliegen. Hat das nur was damit zu tun, dass sie dort Nahrung finden, oder warum fliegen die nicht zum Beispiel einfach mal eben übers Mittelmeer, wo sie ja sicher wären?
Ja, also ich meine, die mittlere Zugschiene nehmen, die ziehen ja auch teilweise übers Mittelmeer, aber das sind eben keine langen Strecken, und grundsätzlich ist ja so, dass gerade die großen Vögel, also jetzt zum Beispiel Störche, Greifvögel, Adler, Pelikane und Kraniche, das sind ja die Vögel, die tagsüber ziehen, eben weil sie auf Thermik angewiesen sind und ansonsten eben sich zum Beispiel nicht über irgendwelche geografischen Hindernisse, Gebirge und so weiter hochschrauben können. Und deshalb ziehen die tagsüber, aber man muss ja auch immer vor Augen haben, deshalb können die halt auch nicht übers Wasser.
Ja,
weil Thermik ist
zu anstrengend, halt oder? Also
die plumpsen dann irgendwann ins Wasser. Das
genau,
ist
zu die anstrengend. Die nutzen quasi die warmen Aufwinde, das sieht man bei Störchen ja auch ganz schön. Also hier bei uns im Dorf gibt es auch Störche in Brandenburg, und man sieht richtig im August, wenn sich die Jungen auch aus den umliegenden Dörfern, die sammeln sich dann, manchmal hat man hier so 10, 11, 12 Jungstörche, man sieht richtig, wie sie üben, die Aufwinde zu nutzen. Und da muss ich auch immer dran denken, ach, das tun sie auch, um jetzt möglichst energiesparend in den Süden zu kommen.
Genau, und ja, der Rest der Vögel, vor allem den ganze Kleinvogelzug und so weiter, der ist ja schwer zu beobachten. Das findet ja hauptsächlich nachts statt.
Ja.
Ja, stimmt.
Sag mal, gibt es eigentlich auch, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, aber ich habe eine Frage, ob du, weil das klingt alles so furchtbar, ich würde das nicht aushalten, jedes Jahr diese Einsätze im Mittelmeerraum und das seit vielen Jahren, dann gehen im Brutgebiet viele Arten gleichzeitig zurück. Das Dramatische ist ja, dass das oft dieselben Arten sind, also die es sowieso schon schwer haben, die werden dann auch noch abgeknallt. Gibt es denn irgendwie Hoffnung, hat in deiner Zeit, die du jetzt beim Komitee arbeitest, hast du irgendwie einen Lichtblick? Du hast ja eigentlich jetzt die Möglichkeit, mal zurückzuschauen und zu gucken, was hat sich in den letzten Jahren getan. Hast du irgendwie Hoffnung, dass das besser wird, oder malst du eine sehr, 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 sehr düstere Zukunft voraus?
Nein, 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 ganz im Gegenteil. Also sonst wird man das, da hast du vollkommen recht, auch gar nicht aushalten, in dem Bereich zu arbeiten, wenn es also dann nur diese schrecklichen Bilder und nur Negativentwicklung geben würde. Also da gibt es eigentlich eine ganze Reihe von Sachen, wo man wirklich sagen kann, Mensch, also das ist deutlich besser geworden. Zum Beispiel eben Beispiel Italien. Wir kämpfen ja dagegen gegen Traditionen. Das heißt, das sind ja keine Sachen, die man innerhalb von 1-2 Jahren erledigt. Da muss man einen langen Atem haben. Und in Italien, ich glaube, da waren wir das erste Mal Ende der 80er Jahre. Und seitdem wirklich jeden Herbst durchgehend, gerade im Norditalien, Lombardei. Und da sehen wir an unseren Zahlen, ne? Die Anzahl der Fallen, die eingesammelt werden, Anzahl der Vögel in den Netzen und so weiter, wie das zurückgegangen ist. Und als Beispiel Norditalien ist der Rückgang bei über 90%. Das heißt, da ist es uns zusammen mit der Polizei und unseren Partnern gelungen, das praktisch zum Erleben zu bringen. In Malta genauso mit dem Greifvogelabschuss. Malta hat noch viele andere Probleme, Vogelfang und so weiter, das will ich nicht leugnen, aber dieser Bereich des Greifvogelabschusses in Malta, da ist auch ein Rückgang. Seit also das erste Mal in Malta war ich, glaube ich, 2000 oder 2001. Und also die Anzahl der Greifvögel, die wir da abgeschossen auch beobachten, das wird ja jedes Jahr genau aufgeschrieben und erfasst, auch da massiver Rückgang. Und ja, das sind die Sachen, die einen motivieren. Man kann es ja leider nie genau sagen, wie viele Vögel jetzt nicht geschossen werden, weil wir irgendwo was gemacht haben. Aber ich denke mal, das ist schon eine ganze Menge. Und das, ja, solche Beispiele helfen einem dann halt auch in anderen Ländern, wo es noch was dauert, wo noch kein Licht am Horizont ist, dann auch weiterzumachen.
Also dazu nochmal ganz, also erst einmal vielen Dank für diese Arbeit, die ihr seit vielen Jahren macht.
Ja, danke.
Ich finde an euch, also alle, die Vogelfreunde sind, die in Deutschland gerne Vögel beobachten, sollten sich eben immer auch vor Augen halten, dass viele von denen wirklich großen Gefahren ausgesetzt sind, dass eure Arbeit dazu beiträgt, dass sie vielleicht im Frühjahr auch hier wieder sicher ankommen. Und was ich bei euch so schön finde an dem Komitee gegen den Vogelmord, das ist so unmittelbare Arbeit. Also es ist nicht irgendein riesiger Verband mit wahnsinnig vielen Mitgliedsbeiträgen, sondern ich weiß bei euch, wenn ich euch was spende, das ist sehr unmittelbar, und zwar manchmal so unmittelbar, dass ihr eine Turteltaube aus einer Falle freilasst und sie fliegt weiter. Also ich glaube, unmittelbarer geht's gar nicht, oder Antonia?
Ja, absolut, absolut. Also es ist, wir haben es ja mit eigenen Augen erlebt. Wir wissen, wie gearbeitet wird, und ja, absolut. Und es ist so nötig auch, finde ich.
Genau.
Es ist wirklich eine ganz wichtige Arbeit.
Also ich dazu ganz kurz nochmal für alle, die jetzt zuhören und helfen wollen. Ich persönlich spende zum Beispiel jedes Jahr zu meinem Geburtstag Geld. Ich sage, wenn viele Leute mich fragen, was wünschst du dir zum Geburtstag, dann gebe ich seit Jahren immer eure Kontonummer durch. Und dann merke ich, wie die Leute da auch richtig froh sind. Und ich kenne einige, die das jetzt auch regelmäßig so machen. Und das kann ich nur zu aufrufen. Das ist nämlich ein sehr guter Weg, den Vögeln direkt zu helfen, wo man ja eigentlich relativ machtlos ist, wenn sie das Brutgebiet verlassen.
Ja, danke schön. Also für die Spende und den Aufruf.
Ja, das ging jetzt eher als, genau, geht jetzt an die Menschen da draußen.